Stellt euch doch zu Beginn gern erstmal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her?
Ja, ich heiße Uwe Sausele, ich bin Gitarrist bei Serac und wohne bei Künzelsau, weil ich dort auch an der Musikschule Gitarrenunterricht unterrichte. Genau, und rechts von mir sitzt mein Kollege.
Ja, ich bin der Chris, Chris Frank mit vollem Namen. Ich komme ursprünglich aus Neuenstein, wohne mittlerweile im unteren Odenwald, da hat es mich hin verschlagen. Ja, und ich bin ebenfalls Gitarrist und Komponist bei Serac. Ja, und das sind wir.
Was bedeutet denn euer Bandname Serac?
Es gibt eine coole und es gibt eine uncoole Geschichte. Welche willst du hören?
Beide bitte, aber
weil so rum zu unserer Verteidigung haben wir das nämlich auch erfahren. Ich habe irgendwann ein Hörbuch über eine Mount Everest-Expedition gehört. Das war 1996, wo da ein paar Leute ums Leben kamen. Und da war oft von sogenannten Seracs die Rede. Und das sind so Eistürme im Hochgebirge. Und die bestehen komplett aus Eis, können bis so 8 bis 12 Meter hoch werden und sind für Bergsteiger extrem gefährlich, weil die halt instabil sein können und schmelzen. Und wenn du über so ein Ding kletterst und das kollabiert, ist es halt scheiße. Und ich dachte, okay, irgendwie ist Serac ist eigentlich ein cooler Begriff. Und der Arbeitstitel von einem von den Songs, an dem wir damals gearbeitet haben, den habe ich einfach als Arbeitstitel Serac genannt. Weil die Arbeitstitel, die ich habe, weil es da meistens noch keine Texte gibt, die können manchmal total bescheuert sein. Also ein Stück hieß auch Eulen in der Nacht. Warum auch immer, die sind da etwas bescheuert und es hieß halt Serac. Und bei der Namensdiskussion sind wir dann irgendwie bei diesem Namen hängen geblieben und haben gedacht, komm, nennen wir einfach die Band so, weil es klingt ja schön. Kurze Zeit später habe ich dann erfahren, dass dieser Name Serac für diese komischen Eisdinger von einem französischen Bergsteiger kam, der die Teile irgendwann 1800 noch was nach seinem Lieblingskäse benannt hat. Also Serac heißt wörtlich übersetzt der Zieger, weil es ein weicher, stinkender Ziegenkäse ist. Das ist die uncoole Geschichte.
Und das repräsentiert eure Band aber nicht, oder?
Das überlassen wir.
Weniger der Käse, eher mehr dieser Eisturm.
Ja, wobei ich Käse ja sehr mag. Wobei wir haben den Käse noch nie, der ist wohl relativ regional. Also ich habe es noch nicht geschafft, den zu essen. Aber irgendwann werde ich einen Leib Serac zu mir nehmen.
Ja, wahrscheinlich machen wir mal eine Käse-Promo-Tour durch Frankreich.
So Merchandise-mäßig, genau, wo wir dann Käse ins Publikum werfen.
Das wäre auf jeden Fall ein Marketing-Gag,
ja, absolut,
der wahrscheinlich auch funktionieren würde.
Also falls eine französische Molkerei zuhört, wir suchen noch Sponsoren.
Ihr seid ja gerade zu zweit hier und repräsentiert die Band sozusagen. Wie ist denn die restliche Gruppe so aufgestellt?
Ja, weit verteilt. Unser Schlagzeuger, der Chris Karapetian, der wohnt in Stuttgart. Da ist dann auch unser Proberaum. Aus dem Grund. Unser Bassist, das ist Steffen Singler, der wohnt mittlerweile in Schorndorf. Dann haben wir noch einen Keyboarder, der auch Chris heißt. Das ist der Chris Wick, der wohnt bei Öhringen. Also wir haben 3 Chrisse in der Band.
Ich bin 1.
Genau.
Karapetian 2, Chris Wick ist 3.
Wir haben sie, also
als erster da. Deswegen.
Genau, die sind nach chronologischer Reihenfolge des Erscheinens in der Band benannt. Genau, und noch eine Dame aus dem Stuttgarter Umfeld, mit der wir gerade die Gesänge komponieren für die neuen Sachen. So gesehen sind wir eigentlich eine baden-württembergische Band mit Sitz in Stuttgart. Könnte man sagen, oder?
Ja, kann man so durchgehen lassen.
Und seit wann seid ihr in dieser Konstellation aktiv und wie hat sich das vielleicht entwickelt?
Also wir beide haben zusammen, wann waren das?
2016. Ja, wir kennen uns schon lang und wir haben 2016 beschlossen, dass wir jetzt endlich mal eine Band machen.
Also er war früher mein Gitarrenlehrer, muss man dazu sagen. Ich hatte mal Unterricht bei ihm vor langer Zeit.
Ja, ich kenne den noch als Zwölftklässler. Das war so vor Jahrzehnten, genau. Und
er wollte mir Jazz beibringen.
Er hat dann aber lieber Klassik studiert.
Oh, okay. Also das heißt, Musik war bei euch beiden schon immer ein großer Teil des Lebens.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
eigentlich
ja.
Der Teil.
Der Teil, richtig.
Der Hauptteil.
So. Genau, und wir haben dann ja, haben uns dann eigentlich relativ lange nicht mehr gesehen, weil ich war dann studieren in Stuttgart und haben dann irgendwie, so sporadisch noch ein bisschen Kontakt gehabt, ja. Und haben dann so 2016, 2017 wieder vermehrt uns getroffen, um gemeinsam Bier zu trinken und haben dann irgendwann beschlossen, wir haben damals viel so Dienstleistungsmusik gemacht, also ich habe in Coverbands gespielt, Uwe hat viel so Jazz-Sachen gemacht und dann haben wir irgendwann überlegt, also eigentlich geht es ja im Musikmachen drum, das zu machen, auf das man Bock hat, sprich die eigene Musik. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, komm, lass uns eine Band machen. Wir schreiben einfach mal Zeugs und suchen Leute. Das war einfach die Grundidee.
Ja, genau. Wir haben dann, ich glaube, es war so Mai, Juni 2016 angefangen zu komponieren. Das meiste kam dann von Chris, eigentlich fast alles. Der hat einfach Zeit gehabt. Ich habe irgendwelche Dinge zu tun gehabt.
Aber ich auch, aber die habe ich nicht gemacht.
Ja, ich habe sie dann schon gemacht. Aber im Prinzip, Chris hat drauf loskomponiert. Wir haben uns dann eigentlich so einmal in der Woche regelmäßig getroffen und sind die Sachen durchgegangen und haben sie dann gemeinsam in so eine Form gebracht, dass sich's wie ein Song anhört. Und haben dann, ich glaube, ja, das war so Januar 2017, dann ein halbes Jahr später, haben wir 90 Minuten Musik gehabt, das wir gut fanden, und dann haben wir angefangen, die Leute zu suchen.
Ja, und das, also unseren Bassist haben wir einfach über einen Kumpel entdeckt, weil die damalige Freundin von unserem Bassist mit der Freundin von dem Kumpel zusammengearbeitet hat und er gemeint hat, hey, er kennt da jemanden, der da Bass spielt, wie es halt so läuft, und das hat super gepasst. Unseren Drummer haben wir über eine Anzeige entdeckt, also er hat selber eine Anzeige gemacht, dass er eine Band sucht. Das hat so sehr gut funktioniert. Und jetzt unseren Keyboarder, den kenne ich schon ewig. Der hat mit mir Abitur gemacht tatsächlich. Und der hat schon in vielen anderen Dienstleistungsgruppen mitgespielt, wo ich auch war. Genau, und den haben wir dann quasi einfach so direkt gefragt. Und so, ja, hat sich das Ganze dann ein bisschen etabliert. Das Schwierigste war, wie es immer bei sowas ist, waren natürlich der Gesang. Da hatten wir auch einige Kandidaten, bis wir dann jemanden gefunden hatten. Von unserer Sängerin, die jetzt auf der aktuellen CD zu hören ist, haben wir uns auch getrennt vor einiger Zeit und haben jetzt quasi, die Stelle war jetzt auch einige Zeit vakant, aber wir haben gerade eine, hat Uwe ja schon erwähnt, eine Kandidatin, mit der wir gerade zusammenarbeiten, die wir noch nie in echt gesehen haben tatsächlich. Also wir kennen sie jetzt erst seit 5 oder 6 Wochen und haben bisher nur online oder telefonisch quasi Kontakt, aber haben da schon sehr viel kreativen Output und ich schätze mal, dass sie unsere neue Sängerin wird. Wenn wir uns dann mal alle in echt sehen können.
Genau, das wird dann noch offiziell angekündigt, wie man das so macht. Genau, zurzeit arbeiten wir einfach über Skype und Internet zusammen. Und es gibt gerade sehr viel kreativer Output, wie der Chris schon gesagt hat. Es geht gerade richtig vorwärts für die nächste Aufnahme, die wir dann irgendwann mal starten könnten.
Ja, irgendwann.
Wie würdet ihr denn das Genre beschreiben, das ihr bespielt, oder vielleicht die Musikrichtung?
Ja, es ist eigentlich progressiver Rock und Metal. Mehr Metal als Rock.
Ja,
aber
mit Melodien, ohne Geschrei.
Genau.
So, glaube ich, ja, kann man das sagen.
Und wart ihr schon immer bei dem Genre oder hat sich das so entwickelt?
Ja, also wie gesagt, bin ja eigentlich studierter Jazzer und habe da auch eigentlich in so kleinen Besetzungen mehr gemacht. Aber prinzipiell ist es schon jetzt dieses Genre, mit dem ich auch mal so als Teenie angefangen habe, Musik zu hören und mich dafür zu begeistern. Und so gesehen ist das jetzt eigentlich so eine Art, der Kreis schließt sich und ich bin wieder da angelangt, wo ich angefangen habe, und es ist richtig gut. Wie Chris vorher schon gesagt hat, es ging dann drum, nach diesen ganzen Jahren, wo man einfach so sich überlegt, was für Musik man spielen kann, damit man damit was verdient, das jetzt endlich mal was zu machen, wo das Herzblut dranhängt, und so Musik zu machen, die man auch wirklich fühlt, egal was das jetzt finanziell oder in der Öffentlichkeit bringt, weil letztendlich hat man dann was kreiert, was einfach da ist. Wenn es dann wenige mitkriegen, kann man ja nichts dafür. Wenn es viele mitkriegen, ist es natürlich umso besser, aber letztendlich ist das eigentlich jetzt für mich die befriedigendere Sache, und ich habe da jetzt schon das Gefühl, die Musik gefunden zu haben, die so meins ist, so prinzipiell. Von daher ist es schon gut.
Unterschreibe ich so, ja. Also irgendwie das Progressive war irgendwie für mich so, also ich habe in jungen Jahren bin ich halt irgendwie aufgewachsen mit Metallica, Maiden, also dem ganzen Metal-Zeugs. Dann über Umwege bin ich zur Klassik gekommen, habe das dann irgendwie auch studiert und mein Klassik finde ich auch größtenteils extrem geil. Und in Progressive Rock eigentlich kommt dann irgendwie für mich einfach beides zusammen. Also irgendwie die Energie aus Rock und Metal und aus der Klassik so diese langen Spannungsbögen und musikalisch interessanten Ideen, die dann auch irgendwie verarbeitet werden. Und da kommen irgendwie diese Welten für mich irgendwie perfekt zusammen. Und deswegen ist es eigentlich so genau das, was ich auch machen will. Ja.
Das heißt, bei euch sind im Hintergrund auch noch andere musikalische Strömungen, also gerade Jazz, Klassik. Habt ihr das Gefühl, das beeinflusst euch auch in dem, wie ihr Musik macht?
Definitiv, ja. Also mein jetzt beim Schreiben selber, man hat ja viel verschiedene Musik irgendwie gehört in seinem Leben und beim Schreiben ist es jetzt so, also man arbeitet ja immer mit irgendwas, was man schon mal irgendwie gehört hat. Also die wenigsten Menschen erfinden wirklich neue Musik, die es so in der Form noch nie gegeben hat. Wenn heutzutage Leute das machen, klingt die Musik meistens sehr ungewöhnlich, um es mal positiv auszudrücken. Also auf, sagen wir jetzt mal, halbwegs normale Hörer. Und alles, was man irgendwie gehört hat und in irgendeiner Form gut findet, fließt da letzten Endes rein. Und beim Komponieren selber denkt man da jetzt nicht drüber nach, oh, klingt das jetzt danach, klingt das danach. Hinterher merkt man dann manchmal, oh, schau mal, hier habe ich irgendwie einen Akkord oder ein bestimmtes Arrangement tatsächlich vielleicht unbewusst mir von da so ein bisschen abgekupfert, also einfach so als Inspiration genommen. Da denkt man beim Schreiben nicht unbedingt dran, aber unterbewusst läuft es immer ab. Ich habe es auch schon ziemlich oft erlebt, dass ich Riffs schreibe, wo ich dann hinterher feststelle, oh shit, okay, das gibt's ja schon, das ist auf der und der Platte, die ich mal vor Jahren gehört habe, das irgendwie im Unterbewusstsein drin ist und es kommt, also kennt glaube ich jeder, der Musik schreibt, dass man immer mal an den Punkt kommt, wo man denkt, ja shit, Mann, das gibt's ja schon, das war ja das, relativ normal.
Ja, interessant ist ja dann, dass die Mischung, die aus diesen ganzen Konglomeraten entsteht, dann doch wieder was Eigenes ergibt. So funktioniert ja Kunst eigentlich. Und ja, das Schöne an der Sache war, dass wir eigentlich drauf loskomponiert haben, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen oder irgendeinen Gedanke dran zu verschwenden, wem könnte das jetzt gefallen, wo könnte man damit auftreten, das war alles völlig wurscht. Wir haben einfach das gemacht, was uns gefallen hat und wir saßen dann vom Rechner beim Komponieren, haben Sachen angehört und haben gedacht, boah, geil, genau so. Und so ist es dann letztendlich entstanden, dass man jetzt Musiker suchen konnte, mit denen man es dann auch mal versuchen konnte, in echt zu spielen. Das war ja auch nicht klar, ob das überhaupt geht, als das alles fertig war, ob man es auch in einer Band umsetzen kann. Aber es geht. Und ja, so gesehen würde ich das auch jetzt unterschreiben, was der Chris gesagt hat.
Und läuft bei euch auch dann der kreative Prozess so ab, dass es eher spontan ist oder wirklich so Brainstorming, so wir setzen uns hin und suchen wirklich Sachen raus und dass es wirklich überlegt ist oder eher kommt es auch manchmal spontan?
Es ist beides, also prinzipiell beides, insofern, dass man setzt sich hin und sagt, jetzt komponiere ich und dann kommt es aber schon spontan. Also man hört halt so in sich rein. Das ist, wie Chris gerade gesagt hat, das, was man dann so sich so ausdenkt, ist halt so eine Mischung an dem, was man alles mal aufgesogen hat.
Ja, also beim Schreiben ist es, also es ist ja irgendwie so, dass irgendwie 95% von dem, was man macht, ist eigentlich für die Tonne. Und die restlichen 5% sind dann das, oder vielleicht auch die restlichen 2%, je nachdem, ist dann das, was man dann letzten Endes mal irgendjemand zeigt. Und das wird dann natürlich auch nochmal irgendwie durch einen Fleischwolf gedreht, bis es dann eben wirklich sitzt. Das ist ganz normal. So diese, ist ja häufig so, man setzt sich hin und will irgendwas machen und dann kommt einfach nur Schwachsinn bei raus. Das ist relativ normal, man muss einfach irgendwie dranbleiben. Also es gibt garantiert Leute, da ist es anders. Ich glaube, bei Johann Sebastian Bach war irgendwie alles gut, was er geschrieben hat. Bei dem gab es das, glaube ich, nicht.
Wer weiß.
Ist, glaube ich, tatsächlich so. Oder er hat einfach alles verbrannt, was nichts war. Ich weiß es
genau.
Nicht.
Das kann versteckt. Vielleicht auch sein. Man weiß nicht, vielleicht hat er auch kein gutes Zeug geschrieben und hat es dann einfach vernichtet.
PewDiePie
man weiß es nicht. Runtergeschrieben. Ja, die Quellenlage ist da immer schwierig. Nee, aber von daher, man macht quasi einfach relativ viel und das meiste schmeißt man weg. Und jetzt beim erstmal beim Schreiben, beim Entwerfen von den Grundideen, das ist alles ziemlich intuitiv. Das kann auch dann mal nach ein paar Bier irgendwie sein und das klingt dann ganz furchtbar, aber die Grundidee kann ja trotzdem gut sein. Und dann kommt dieser Brainstorming, also der intellektuelle Prozess kommt meistens dann später, wo man sich das Ganze mal irgendwie anhört, dann mal versucht ein bisschen zu ordnen, sich dann noch irgendwie überlegt, was mache ich von Arrangement, was kann ich da von der zweite Stimme machen. Das ist dann schon ein bisschen Hirnen, wo dann auch ein bisschen Musiktheorie manchmal vonnöten ist, um das Ganze zu machen jetzt in unserem Genre. So ist es einfach eine Mischung aus spontanen Ideen und teilweise dann wirklich zusammen erdachten Strukturen.
Genau, ich finde, da ist das Wichtigste an sich, ist, dass man sich keinen Druck macht und denkt, man muss jetzt den nächsten Hit schreiben, sondern man muss sich quasi die Freiheit geben, jetzt auch einfach den letzten Scheiß komponieren zu können. Und dann läuft es irgendwie. Ja. Da kommt auch, wie Chris sagt, schon 95% aus sowas raus davon dabei. Aber letztendlich sind es dann die 5%, die auch entstehen und gut sind.
Und ist das für euch dann, ihr habt ja gerade gesagt, ihr seid gerade noch ohne Sängerin, ohne Sänger, aber schon bald vielleicht nicht mehr. Ist es für euch Pflicht, dass in euren Liedern Text kommt? Oder?
Eigentlich schon, ja. Also es war von vornherein, wo wir drüber gesprochen haben damals, dass wir eine Band machen, war schon klar, dass es keine instrumentale Band wird, was nicht heißt, dass es auch mal ein instrumentales Stück geben könnte, gibt es bisher noch nicht, aber kann natürlich sein, aber wir wollten schon immer Stimme irgendwie drin haben, sei sie jetzt männlich, sei sie weiblich, war uns da eigentlich relativ wurscht, und dadurch, dass wir jetzt quasi diesen Weg auch gegangen sind mit unserer ersten Platte, wird man den auf jeden Fall auch so beibehalten, also ich halte es jetzt für sehr unwahrscheinlich, dass der Rack irgendwann eine rein instrumentale Band wird.
Ja, also Stimme ist ja auch ein klanglicher Faktor und wir haben schon auch einige Teile, die instrumental sind und dann aber auch wieder viele Parts mit Gesang, das wechselt sich so ab. Das ist was, da stand ich schon als Teenie drauf, deshalb fand ich Pink Floyd immer gut. Da gab es Teile mit Gesang und dann hat er auch mal die Klappe gehalten und die haben einfach nur Melodien gespielt und dieses Hin und Her, das ist für mich schön, sehr attraktiv.
So. Gesang strukturiert ja meistens ganz gut, gerade in so längeren Stücken hat man so als Zuhörer auch wieder so eine Art Ankerpunkt, weil ja die Gesangsteile dann meistens doch eher ein bisschen eingängiger sind, während die instrumentalen Teile dann ein bisschen wilder und komplexer werden können und dann sind so Gesangsstellen einfach immer eine ganz gute Ordnung für das Ganze irgendwie.
Ihr zwei komponiert jetzt nur oder schreibt ihr auch Texte?
Nee, Texte machen wir Gott sei Dank nicht.
Ist, glaube ich, besser so.
Ist besser so. Siehe mal, Gott, wenn ich an meine Arbeitstitel denke, nein. Also die Texte ist bei den meisten Bands so meiner Erfahrung nach so, dass es eigentlich immer an den Sängern hängen bleibt. Entweder weil sie es machen wollen oder weil sie es einfach machen müssen, weil es sonst keiner macht. Also so war es bei unserer alten Sängerin, bei der Ellie, die hat auch alle Texte dann selber gemacht. Klar gab es dann so die eine oder andere Passage, wo wir dann vielleicht gesagt haben, ja, guck mal, vielleicht können wir hier ein anderes Wort benutzen, dass es mehr float, so ganz kleine Geschichten, aber an und für sich stammen die Grundideen davon. Jetzt aktuell haben wir eine noch interessantere Konstellation, weil wir mit unserer potenziellen neuen Sängerin ja auch erst seit 6 Wochen jetzt ungefähr zusammenarbeiten, hatten wir uns vorher überlegt, dass wir uns jemanden suchen, der Texte macht. Und da sind wir auf meine Schwester gekommen, die sehr gut mit Texten arbeiten kann und die tatsächlich im Moment quasi die Texte schreibt, während die Melodien von der Sängerin kommen. Also wir haben gerade wie so eine Art Kreativ-Autorenteam, die da alle zusammenarbeiten. Das war jetzt alle so ein bisschen aus der Not geboren. Scheint aber alles sehr gut zu funktionieren vom kreativen Prozess. Und deswegen machen wir das jetzt erstmal quasi so, dass wir quasi eine Texterin und eine Sängerin haben. Und die arbeiten quasi und wir beide sitzen dann da und sagen, das finden wir gut, das finden wir doof, das kann weg. Und das ist sehr entspanntes Arbeiten gerade.
Gibt es denn bestimmte Themen vielleicht, die in euren Texten oder jetzt gerade in den Texten deiner Schwester eben so vielleicht auch zur Band passen? Oder ist es einfach so, was die Sänger, Sängerinnen sich gerade ausdenken?
Ja, ich denke, das ist jetzt von der Musik inspiriert. Also es ist schon das, was die sich ausdenken. Aber die Musik, wie sie klingt, impliziert ja natürlich bestimmte Thematik. Also so wie unsere Musik klingt, würde jetzt keiner da irgendwie einen Text schreiben, wie er mit einem Drink in der Hand in Rio de Janeiro am Strand sitzt und die Sonne genießt. Das wird nicht passen. Also so gesehen wird die Stimmung der Musik beeinflusst das schon.
Ihr habt 2020 eure erste EP auf Spotify veröffentlicht. Wart ihr dafür im Studio?
Teilweise. Also die wird kreuz und quer produziert.
Quer durch Baden-Württemberg.
Genau.
Irgendwie. Also das Schlagzeug haben wir in einem Studio aufgenommen, bei einem Kumpel, weil dafür fehlen uns die Räumlichkeiten und auch die Mikrofone. Und so echtes Schlagzeug aufzunehmen ist etwas komplex. Daher haben wir das bei einem Kumpel gemacht, in einem quasi professionellen Studio, einem kleinen, aber professionellen, beim Hannes Oberhauser, falls jemand Schlagzeug aufnehmen will, zu dem kann man gehen in Ludwigsburg.
Ey, Schleichwerbung.
Guter Mann, ja, kann man machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und der Rest war im Prinzip eigentlich gutes altes Home Recording. Also wir sind ja schon etwas ausgestattet mit Equipment, aber tatsächlich haben wir eigentlich Gitarren, Bass, Vocals, Keyboards, alles tatsächlich dann eigentlich selber gemacht. Gemischt haben wir es auch selber, nur das Mastering habe ich dann an einen Profi abgegeben. Und ja, so ist es. Hat dafür auch lang gedauert. Ich glaube, wie lange haben wir denn gebraucht zum Mastering?
Ja, das war schon ein Jahr. Ungefähr. Also wir haben ja unseren Brötchenjob, deshalb konnte man da jetzt auch nicht einfach 4 Monate am Stück die Aufnahme machen.
So ein Studio buchen und das dann machen. Und
ja, das war dann schon immer so an den Wochenenden oder wenn man Zeit gehabt hat oder in den Ferien oder so. Und dann haben wir aber auch wirklich alles in echt aufgenommen. Also wenn man da ein Klavier gebraucht hat für eine Stelle, haben wir jetzt nicht irgendein Klavier-Plugin für die Aufnahmesoftware genommen, sondern wir haben tatsächlich ein echtes Klavier aufgenommen.
Echte Hammond-Orgel.
Also wir haben lauter Feldaufnahmen, genau.
Nur so die Sachen, wo wir gar nicht rankamen, die haben wir dann schon digital gemacht. Also Mellotron kam ich an keins ran, dann haben wir halt Samples genommen. Das ist dann so, aber alles, was ging.
Ja, wir haben das Intro-Stück in der Kirche aufgenommen mit 8 Mikros, die einen riesen Hall gehabt hat. Und da sind nur die Mikros drauf. Das ist dieses Stück mit Konzertgitarre und Gesang, da ist einfach gar nichts sonst außer Mikros.
Und Vogelgezwitscher, wenn man ganz genau hinhört, weil immer in Kirchen irgendwelche Scheißvögel Aufnahmen kaputt machen oder hupende Autos oder was auch immer.
Motorräder.
Motorräder waren es die ganze Zeit, ja, die haben viele Takes zerstört, aber...
Was haben wir dann sonst noch aufgenommen? Ja, wir haben die Drums aufgenommen, dann haben wir die Rhythmusgitarre und den Bass aufgenommen, eigentlich in so einem kleinen Studioraum, den wir aber so für uns gehabt haben. Auch richtig oldschool, also jetzt nichts digital oder so, sondern richtig so mit 5 Mikro vorm Verstärker und einem Setup, das man hinterher nie wieder rekreieren kann.
Richtig.
So wie sich das gehört. Also den Sound auf der Aufnahme kriegt man nie wieder so hin, wie er jetzt ist. Ist
vielleicht besser so oder schlechter. Wer weiß.
Und so ging das weiter. Was haben wir noch gemacht? Wir haben jede Menge Gäste manchmal dabei. Wir haben sogar eine Geige.
Wir hatten eine Geige dabei, ja. Richtig. Wir hatten, meine Freundin hat noch ein paar versteckte Backing-Vocals gemacht irgendwo. Und ja, so alles Mögliche. Also dadurch, dass wir im Prinzip unbegrenzt Zeit hatten, haben wir uns dann natürlich auch entsprechend Mühe gegeben. Und gerade wenn man jetzt die Sachen eben selber macht, dann sitzt man einfach dran und denkt sich, komm, jetzt probiere ich mal irgendwas Lustiges aus und mache einfach mal vor mich hin. Das funktioniert irgendwie halt einfach am besten, wenn man es zu Hause macht und kein Stress hat. Also wir haben ja keine Plattenfirma, die sagt, Jungs, hier muss irgendwie die neue Single her oder sowas. Und das gibt eben die komplette künstlerische Freiheit. Man darf dann halt irgendwie den Fokus nicht verlieren, muss natürlich aufpassen, dass das ganze Ding dann auch irgendwann mal fertig wird. Hat dann Gott sei Dank geklappt und ja, war ein spannender Prozess.
Ja, genau. Ich weiß noch, wir haben
Höhen und Tiefen, aber
Anfang August 2018 angefangen und Anfang August 2019 war es tatsächlich fertig mit dem Aufnehmen. Am Schluss kamen dann die Gesänge drauf. Das war dann das Letzte.
Das war das Letzte, genau.
Dann hat es noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis es gemixt und gemastert war. Und dann kam Corona.
Dann kam Corona.
Genau.
Pünktlich zur Veröffentlichung mehr.
Genau, wir waren fertig. Es war Pandemie. Wir haben einen Auftritt gehabt für die CD-Vorstellung in Stuttgart mit 2 anderen Bands. Der findet letztendlich jetzt dieses Jahr im Oktober statt, also 2 Jahre später. Das wurde 2-mal verlegt und dann gleich immer ein Jahr später. So. Und aber wir haben Corona überstanden.
Und haben fleißig an neuem Material gearbeitet. Also wir haben die Zeit, glaube ich, ganz sinnvoll genutzt.
Genau.
Hattet ihr vorher schon andere Live-Auftritte oder war das jetzt der erste, der so geplant war?
Wir haben eigentlich zwei gehabt, das war auch 2019.
War die 19 oder schon 18?
Nee, das war 19.
Das war 19, ja. Richtig.
Allerdings noch unter dem Namen Mordhorst, das war auch noch der Arbeitsname der Band, weil wir noch keinen Bandname hatten.
Mordhorst ist eine norddeutsche Bäckerei und wir waren mal zusammen eine Freundin in Norddeutschland besuchen und haben nach sehr viel Bier morgens die Band gegründet, gegenüber von der Bäckerei Mordhorst. Und deswegen klang der Name so schön und deswegen sind wir da tatsächlich noch unter dem Namen Mordhorst aufgetreten, weil wir noch nichts hatten.
Ich habe tatsächlich noch die Mordhorst-Brötchen-Tüte.
Echt, hast du die?
So, ja klar, das ist irgendwie ein Relikt.
Okay, Mordhorst, ja.
Gibt es in der näheren Zukunft vielleicht Sachen, die ihr so mit eurer Musik anstrebt? Also wie stellt ihr euch vor, wie das jetzt weitergeht mit eurer Band?
Ja, die nächste Aufnahme machen wir, sobald wir die Stücke fertig haben. Dann machen wir danach die übernächste Aufnahme, dann machen wir noch eine Aufnahme. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich Gigs spielen, was jetzt Corona-bedingt, als wir da gerade starten konnten, natürlich auch über zwei Jahre gar nicht ging. Also das Ziel wäre eigentlich, dass man regelmäßig spielt auf akzeptablen Bühnen oder Festivals, wenn es geht, dass man vielleicht eine kleine oder größere Fanbase sich schaffen kann und dass man vielleicht einmal im Jahr eine kleine Tour spielen könnte von ein, zwei Wochen. Das wäre eigentlich so das realistisch erreichbare Ziel.
Ja.
Das unrealistische, nicht erreichbare Ziel wäre eigentlich, man könnte die ganze Zeit komponieren, proben und von den Auftritten leben. Aber das
wird nichts in unserem Bereich und mit Musik
dafür ist
sowieso.
So spartenmäßig so. Wir haben auch keinen einzigen Song, der 3,5 Minuten Radiolänge hat.
Nee, sind alle viel zu lang.
Ja, die sind alle viel zu lang.
Deswegen seid ihr hier im Radio Störfunk und wir spielen auch Songs mit Überlänge.
Sehr gut.
Genau, und da hören wir dann auch nachher gleich mal rein. Jetzt zum Ende noch. Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr promoten wollt oder eine Message, die ihr raus an die Welt senden wollt? Vielleicht eine Serac-Message.
Hört Serac, Leute.
Kauft und viel. Wir haben noch von unserer Debüt-CD, haben wir noch einige da. Und da das Ganze ja finanziell ein Desaster war, kauft einfach unsere CD, bestellt sie direkt bei uns.
Genau.
Das hilft uns wahnsinnig, um die nächsten Aufnahmen finanzieren zu können, da das alles aus eigener Tasche bezahlt ist.
Genau, die Produktionskosten waren schon vierstellig. Also unsere Musik gibt es ja nicht nur auf Spotify, sondern auf sämtlichen Streaming-Portalen. Da haben wir bis jetzt etwa 34 Euro verdient seit 2 Jahren?
Ja.
2 Jahren, genau. Und das ist sogar viel, wenn man das in Streaming in Streams.
Da waren auch Downloads dabei. Also wenn man dann die Platte downloadet,
stimmt,
dann kriegt man, glaube ich, dann noch ein kleines bisschen mehr als 0, irgendwas Cent.
Ja, stimmt. Aber wenn das jemand downloadet, dann steigt gleich mal die Einnahmen exorbitant an um 100% oder so, also
ja, ja.
10 Euro mehr.
Wegen
so.
Einem Download.
Das ist gut zu wissen, um KünstlerInnen zu unterstützen. Gut, dass ihr mir das gesagt habt.
Also wie man Künstler tatsächlich am besten unterstützen kann und so halte ich es eigentlich auch, da ich bin ja noch so alter CD-Nerd. Bei Bands, die kleiner sind und die ich unterstützen möchte, kaufe ich einfach direkt die CD und Merchandise, weil über Streams und alles andere verdient einfach keine Sau irgendwas mehr. Von daher, also wäre jetzt meine Message, auf die wir jetzt gerade draufkommen, unterstützt einfach kleine Bands, nicht nur uns, also vor allem uns, aber auch die anderen, indem ihr bei denen einfach CDs kauft oder Platten, natürlich ist ja auch wieder ein Thema, und Merchandise, und davon haben die Leute tatsächlich was. Das kann man tun.
Und kommt auf Konzerte, falls wir mal spielen.
Konzerte, genau. So.
Genau, für die Leute hier in Schwäbisch Hall, wir spielen am 8. Oktober in Künzelsau im Kokolores.
Mit und Ilara zusammen.
Genau, Ilara unterstützt auch Ilara, nicht nur Serac.
Ja,
hauptsächlich Serac, aber auch Ilara.
Also hört auf Uwe und Chris. Danke, danke, dass ihr da wart hier im Radio Störfunk.
Ja, danke
und
für
wir
die
hoffen,
Einladung.
Wir hören noch mehr von euch.